Zum Entsperren Home-Taste, ja.
Ihr hört ein Interview mit Klaus Schikowski auf Comic Review. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal keine gewöhnliche Ausgabe, kein ganz normales Review, sondern ein Interview mit Klaus Schikowski, seines Zeichens Programmleiter für Cards and Comics und Graphic Novels. Er hat Helge im Hauptstadtstudio von Comic Review besucht und beide haben sich ein wenig über die Arbeit eines Programmleiters unterhalten. Und natürlich, wie sollte es anders sein, den ein oder anderen Tipp am Rande könnt ihr in diesem Podcast natürlich auch noch abfassen. In diesem Sinne viel Spaß und ich übergebe in das Hauptstadtstudio zu Helge Vogt und Klaus Schikowski.
Hallihallo, ich habe jetzt das große Glück, dass hier von Carlsen Verlag der Klaus bei mir im Büro gerade sitzt, im Studio, Trickwelt Studios sozusagen. Und ich habe ein paar Fragen an ihn und probiere ein bisschen was rauszufinden, was vielleicht euch interessieren könnte. Genau, also fangen wir mal an. Stell dich unseren Hörern doch mal kurz vor. Was ist genau deine Funktion bei Carlsen?
Ja, hallo zusammen. Es freut mich, hier zu sein im Trickwelt-Studio. Mein Name ist Klaus Schikowski und ich bin Programmleiter bei Carlsen Comics und Graphic Novels. Was bedeutet, dass ich verantwortlich für das Comic-Programm und nicht das Manga-Programm, das ist jemand anderes, aber dass ich verantwortlich für das Comic-Programm von Carlsen bin und freue mich sehr, in diesem Jahr vor allen Dingen Programmleiter zu sein, da wir in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum haben. 1967 erschienen die ersten Comics bei Carlsen, das waren Tim und Struppi-Bände, damals noch Tim-Bücher genannt. Und in diesem Jahr feiern wir unser 50-jähriges Jubiläum mit sehr vielen schönen Ausgaben und sehr vielen Aktionen. Und das macht viel Arbeit, aber auch besonderen Spaß.
Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass gerade so eine Sonderausgaben immer, da kann man ja besonders viel Herzblut reinstecken und auch mal ein bisschen was noch mehr rausholen als, sage ich mal, normales Softcover wahrscheinlich oder so. Man sieht ja auch immer da bei euch diese ganz tollen Gesamtausgaben und so, die ihr veröffentlicht. Ich will aber noch mal ein bisschen was zu deiner Vergangenheit wissen. Und zwar, dein Name ist ja auch schon ab und zu in Erscheinung getreten, bevor du bei Carlsen angefangen hattest. Und zwar hast du ja sogar auch eigene Veröffentlichungen, soweit ich weiß. Erzähl doch mal ein bisschen was vor Carlsen sozusagen war.
Ich habe immer Comics gelesen und mich für Comics begeistert und habe irgendwann festgestellt, als ich studiert habe, dass mein Professor auch Comic begeistert ist und er bot mir dann an, ein Comic-Seminar gemeinsam zu machen in Sprachwissenschaften war das damals und irgendwie dachte ich dann so, ach, das ist ja eigentlich ganz cool, mit Comics was zu machen und irgendwann habe ich mich nach der Uni selbstständig gemacht, weil ich gerne schreiben wollte und hatte mir dann die dumme Idee in den Kopf gesetzt, ich wolle aber nur über Comics schreiben, auch wenn ich journalistisch tätig bin, werde ich nur über Comics schreiben, das probiere ich jetzt mal einfach aus. Und dann hatte ich tatsächlich relativ schnell einen Buchvertrag auch über Comics von Edel in der Tasche und stellte so fest, über die Kontakte, die ich hatte zu Verlagen, ich habe den auch lektoriert und Ausstellungen gemacht und Ähnliches, dass das sehr, sehr gut funktioniert und dass ich es tatsächlich schaffen könnte, alleine von den Comics zu leben. Und habe dann für Fachmagazine auch gearbeitet, war da stellvertretender Chefredakteur von der Comic-Szene beispielsweise und. Das heißt, ich habe schon mein ganzes Leben irgendwie auf Comics ausgerichtet gehabt und habe auch eine Frau geheiratet, die früher die Kölner Comic-Tage organisiert hat. Selbst da habe ich dafür gesorgt, dass der Comic ein wichtiger Bestandteil meines Lebens ist. Und eines Tages kam Egmont auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, beratend für sie tätig zu sein. Und von da an war es klar, dass ich mit der Freiberuflichkeit als freier Kritiker nicht mehr weiterarbeiten konnte. Und so bin ich dann letzten Endes bei Carlsen angekommen, was mich sehr, sehr freut und sehr, sehr stolz macht natürlich.
Ja, ein ziemlich cooler, beeindruckender Weg auf jeden Fall. Eine Sache wollte ich jetzt noch mal kurz nachhaken. Du hast gerade gesagt, dass deine Frau auch Comic begeistert ist. Kann man sich das dann so vorstellen, dass dann wirklich auch das vorkommen kann, dass die ganze Familie zusammen irgendwie auf so einer Comicmesse ist? Wahrscheinlich nicht, oder?
Doch, gerade. Doch, es ist tatsächlich so, dass meine Frau und meine Tochter und ich versuchen, gemeinsam immer auf die Messen zu gehen. Und selbstverständlich haben wir natürlich sehr, sehr viel Papier in unserer Wohnung. Meine Tochter fängt auch an, sehr, sehr viele Comics zu lesen, begeistert sich für Kindercomics gerade sehr. Und ich freue mich natürlich sehr darüber, dass ich erzählen kann, was ich will. Und meine Frau weiß sofort, worum es sich handelt, weil sie halt auch in dem Thema so drin ist.
Klingt ja ziemlich traumhaft. Ich glaube, da sind jetzt einige von den Hörern auch ein bisschen neidisch. Genau, du hattest ja gerade ein bisschen über deine Vergangenheit erzählt. Und ich habe mich da gefragt, Ja, wie ist das eigentlich, wenn man als erstes vielleicht Carlsen so als Fan oder sowas sieht und später dann dort arbeitet? Also es ist ja wahrscheinlich schon so, dass die Realität und die Wirklichkeit da auch zum Teil stark auseinanderklaffen. Vielleicht kannst du ja ein paar Beispiele nennen. Also ist natürlich klar, dass du da wahrscheinlich nicht zu sehr ins Detail gehen kannst, aber was ist zum Beispiel besser und was ist schlechter als gedacht oder was ist auch einfach anders?
Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich zu Carlsen gekommen oder beziehungsweise als ich noch frei geschrieben habe, dass ich gesagt habe, warum machen die Verlage nicht? Warum tun die Verlage nicht? Warum können die nicht veröffentlichen? Das und das und das und das. So habe ich mir das immer vorgestellt und dann dachte ich irgendwann, ach, jetzt bist du bei Carlsen, jetzt kannst du das genauso machen, jetzt kannst du veröffentlichen, was du willst. Und dann stellte ich aber fest, nee, das ist, man muss ja doch einige Dinge beachten. Und vor allen Dingen, wenn man in so einem großen Haus ist wie Carlsen, dann hat man zwar eine Comic-Tradition, aber man muss natürlich schon auch gut überlegen, was man macht. Man kann jetzt nicht nur einfach nach dem reinen Fanherzen veröffentlichen. Das habe ich auch mal zwei, dreimal gemacht. Das sind auch die Bücher, die haben sich halt nicht so gut verkauft. Also man muss auch immer so ein bisschen die goldene Mitte finden oder einen guten Weg, dass das, was einem gut gefällt oder da, wo man auch stolz ist, das im Programm zu haben, dass sich das auch ein Stück weit deckt mit dem, was verkäuflich ist. Und das lernt man einfach nach und nach. Ich bin jetzt im vierten Jahr Programmleiter und ich stelle fest, dass es mir auch leichter fällt, Programme zusammenzustellen, die wir gemeinsam erarbeiten, die Redaktion und ich. Und es ist richtig so, von außen sieht das alles viel, viel einfacher aus, als es sich letzten Endes darstellt, weil natürlich die Widerstände, damit meine ich jetzt einfach auch das, was es sich beispielsweise der Konzern wünscht oder das, was sich die Comic-Fans wünschen, das geht halt weit auseinander. Und deswegen muss man versuchen, da eine goldene Mitte zu finden. Ich persönlich finde ja auch, der Comic darf nicht zu sehr zum Nischenprodukt werden. Es nutzt keinem was, wenn wir nur 1.000 bis 1.500 Exemplare verkaufen. Comics eignen sich einfach, um ein großes, breites Thema zu sein. Und man muss halt auch versuchen, die Leute zu überzeugen, mal wieder einen Comic in die Hand zu nehmen und zu lesen. Und da sind einfach gute Geschichten am besten für. Und da arbeiten wir gerade dran. Da werden in den nächsten Jahren einige sicherlich sehr interessante Sachen erscheinen bei uns.
Ja, vielleicht kannst du ja noch mal kurz sagen, du hast es jetzt seit wie vielen Jahren hast du das Amt inne? So 4 Jahre, 5 Jahre ist es schon?
Anfang 2014.
Okay, also und vielleicht kannst du ja mal sagen, in welche Richtung oder was du jetzt in der Zeit vielleicht schon irgendwie in eine andere Richtung bewegt hast oder was jetzt gerade kann man das überhaupt irgendwie so in Worte fassen? Ich weiß gar nicht so genau. Also, was sind die Schritte, die du so angegangen bist?
Das ist schwierig, in Worte zu fassen. Also, natürlich gibt es verschiedene Schwerpunkte und die Schwerpunkte, die haben sich gar nicht so sehr verändert, nur dass ich sie noch mehr zu Schwerpunkten gemacht habe. Was Autorenpflege angeht oder was deutsche Zeichner angeht. Und einfach auch so ein Stück weit so eine Konsolidierung, also erfolgreiche Serien auch erfolgreich halten. Sowas in der Art. Also Carlsen war einfach dafür bekannt, dass wenn ein neues Programm rausgekommen ist, dass alle Fans erstmal geguckt haben, ah, was macht Carlsen da? Was will ich davon haben? Was will ich davon kaufen? Und das größte Lob ist es eigentlich immer, wenn Leute zu mir kommen, die sagen, es hat sich was verändert bei Carlsen. Ich habe jetzt viel mehr Lust, wieder ins Programm zu gucken, weil ich immer wieder was finde. Dann denke ich, ja, wir machen gerade was richtig.
Ja, also es ist natürlich auch, als wenn man selber Zeichner ist, freut einen natürlich auch besonders diese Pflege der deutschen Zeichner. Und also mir geht es auch, ich weiß gar nicht, wie es wirklich jetzt unseren Hörern jetzt vielleicht geht, aber mich interessiert halt auch immer besonders noch, was auf dem deutschen Markt halt so passiert. Vielleicht kannst du nochmal allgemein sagen, wofür steht eigentlich Carlsen Comics momentan?
Carlsen ist einer der Big Player im deutschen Comicgeschäft. Und wir haben ja weiterhin Panini, die mit den Superhelden, die Marvel und DC gleichzeitig haben. Das ist halt ein sehr, sehr großer Verlag. Wir haben noch Egmont in Berlin, die mit Asterix und Lucky Luke und Disney ganz tolle Marken haben, die sie auch ausspielen. Und Carlsen steht hingegen für eine Comic-Tradition im Buchhandel, wo Panini und Egmont auch Pressegrosso haben und am Kiosk erhältlich sind. Versucht es Carlsen halt rein über die Buchhandelsschiene. Und wir haben letzte Woche auf der Vertreterkonferenz haben wir gesagt, Wir sind einfach immer noch ein Gemischtwarenladen programmatisch. Das heißt, wir decken verschiedene Segmente, verschiedene Bereiche ab. Das macht aber auch gerade großen Spaß, weil wir denn die traditionellen franco-belgischen Comic-Serien wie Tim und Struppi, Spirou und Fantasio, Yokozuno im Programm haben, auf der anderen Seite aber auch Graphic Novels veröffentlichen können, wie Die Leichtigkeit von Katrin Meurice oder Der nasse Fisch von Volker Kutscher und Arne Jüsch. Und das ist halt ein besonderes Vergnügen. Und ich denke einfach, dieser Gemischtwarenladen, das ist aber auch der große Vorteil, weil in einem Gemischtwarenladen versteckt sich halt auch irgendwo noch die Flasche Champagner oder der Kaviar, genauso wie es ganz billige Sachen gibt. Und diese Karte versuchen wir einfach weiterhin auszuspielen, eine möglichst große Breite anzubieten.
Also du hast jetzt schon ein paar Titel genannt. Ich habe zum Beispiel auch neulich noch gelesen, ganz frisch und vorgestellt, ein Vertrag mit Gott, was mir auch super gefallen hat. Aber vielleicht kannst du ja nochmal sagen, welches Comic, Carlsen-Comic, sollte wirklich jeder gelesen haben, vielleicht auch aktuell, außer Liesig jetzt mal natürlich.
Das ist eine schwierige Frage. Im Moment würde ich tatsächlich die beiden Graphic Novels, die ich gerade eben vorgestellt habe, die sollte man mal gelesen haben. Also, oder man sollte sich zumindest mal angucken, ob einem die Ästhetik gefällt, die vorgeschlagen wird. Letzten Endes ist der Comic natürlich immer eine ästhetische Frage. Man entscheidet eigentlich in einem Bruchteil einer Sekunde, ob einem die Ästhetik, sprich die Zeichnungen, gefallen oder nicht. Und dann klappt man das Buch wieder zu oder man nimmt es mit. Und demzufolge sollte man sich auch erstmal so ein bisschen überzeugen, mal reinlesen und mal ein paar mehr Sachen lesen. Also insgesamt empfehle ich gerne, jetzt vor allen Dingen auch Nicht-Comic-Lesern, empfehle ich gerne Sachen von Flix oder auch von Reinhard Kleist, die halt ganz fantastische Sachen machen. Der Comic, den jeder gelesen haben sollte, ist in meinen Augen ein Tim und Struppi-Comic. Also wenn man keine Comics liest, sollte man mal in einen Tim und Struppi-Comic geschaut haben, weil diese Line Claire, diese klare Linie, die Hergé, der Zeichner, da etabliert hat, die ermöglicht die größtmögliche Lesbarkeit, und das ist ein ästhetisches Vergnügen sondergleichen, die Comics von Hergé sich einfach nur anzuschauen.
Ja, und setzt irgendwie nach all dieser Zeit auch immer noch irgendwie einen Standard da. Das ist schon Wahnsinn, finde ich auch. Du bist ja auch, soweit ich weiß, selber Comic-Fan. Also mich würde jetzt auch nochmal interessieren, so auch fairerweise sozusagen, was hast du vielleicht aus einem anderen Verlag in letzter Zeit gelesen und was hat dich dort gefesselt? Oder weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass eine Antwort heißt, dass du gar nicht dazu kommst, weil so viel auf dem Nachttisch liegt, was du lesen musst. Aber ich bin gespannt.
Ja, ich habe eine Neuauflage von Tante Else bekommen. Von Fräulein Else natürlich, vom Avant Verlag, ich war jetzt ganz woanders. Fräulein Else von Manuele Fior, das finde ich ganz großartig, den Band vom Avant Verlag. Reprodukt macht sehr schöne Comics, wo ich immer wieder hinschaue. Gerade ist von Daniel Klaus was Neues erschienen und von Guy Delisle. Und ich mag vor allen Dingen gerne die Ariol-Bücher, die Kinderbücher. Und insgesamt muss ich tatsächlich gestehen, ist es so, dass mich Comic-Lesen doch stark an meine Arbeit erinnert. Ich kann gar nicht mehr unvoreingenommen Comics lesen. Und wenn ich versuche, unvoreingenommen Comics zu lesen, dann habe ich doch immer die Schere im Kopf oder die Frage im Kopf, sollen wir das veröffentlichen oder sollen wir das nicht veröffentlichen? Deswegen lese ich sehr gerne Superhelden. Die sind bei Panini, da habe ich den Eindruck, da muss ich mich gar nicht mit beschäftigen, ob das zu veröffentlichen ist oder nicht. Und deswegen lese ich schon mal hin und wieder gerne eine alte Jack Kirby-Geschichte oder eine Batman-Geschichte oder sowas.
Aber da also eher die älteren Sachen und nicht jetzt unbedingt vom Image-Verlag sowas wie Saga, was jetzt sehr erfolgreich war, also schon eher die älteren, ja?
Also von Image kann ich gerade empfehlen Paper Girls und Southern Bastards, die habe ich beide gerade gelesen, auch ich lese gerne Frank Quitely-Geschichten, da gab es auch gerade Jupiter's Legacy, glaube ich, hieß der, auch den habe ich mit großem Vergnügen gelesen, ja, bei Image gucke ich auch immer gerne hin. Wobei ich auch sagen muss, Image-Titel zu verlegen, ist spannend, aber man fragt sich schon so ein bisschen, ja, wie notwendig ist das, wenn ein Anbieter wie Amazon die Image-Paperbacks für 10 Euro anbietet, in Deutschland muss in 22 Euro draufstehen auf demselben Umfang, weil das einfach mit der Übersetzung und der kleinauflagigen Auflage alles schwierig zu kalkulieren ist. Und ich lese die Sachen dann doch, tut mir leid, eher im Original.
Ja, also gerade Southern Bastards zum Beispiel ist ja auch so, das besticht ja wirklich durch diese Sprache, das hatten wir auch schon mal hier besprochen, ist glaube ich sogar auch bei meinen Top-Titeln des Jahres da gewesen. Ja, genau, hat mir auch super gefallen. Ja, noch eine Frage, die immer so ein bisschen, also ist auch so ein bisschen so eine Standardfrage, aber es geht halt auch immer so ein bisschen unsere Hörer und wir diskutieren das auch immer ein bisschen, ob man irgendwie eher sammelt oder ob man digital liest oder so. Ich wollte einfach nur mal wissen, wie groß jetzt digitale Comics momentan, was die für eine Rolle spielen sozusagen und was du denkst, was in 10 Jahren die für eine Rolle spielen werden. Lesen wir dann nur noch digital alle?
In der Hoffnung, dass es dann vielleicht Tablets oder Lesegeräte gibt, die ohne Strom funktionieren, dann ja. Nein, ich glaube eigentlich nicht, dass wir alle nur noch digital lesen. Ich glaube einfach, Lesen wird immer wieder auch ein haptisches Vergnügen sein. Sprich, das Objekt ist wichtig, das Buch ist wichtig. Und gerade im Comic-Bereich ist es so, dass das Objekt, das Buch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also jeder kennt das. Man geht in den Laden, holt sich ein Buch und dann guckt man es erstmal an und fasst es an und hat was davon. Es ist wirklich ganz, ganz anders im Comic-Bereich mit dem digitalen Comic. Wo auch, das ist noch die andere Geschichte, wo noch nicht der perfekte Lesefluss gefunden worden ist. Wie willst du den Comic darstellen? Du hast einerseits die Komposition der ganzen Seite oder willst du ihn Panel für Panel lesen, was natürlich sinnvoll ist, aber dann fällt halt die Komposition bzw. die Architektur der Seite weg.
Doppelseite also, sogar.
Oder Doppelseiten, genau. Und da ist noch das letzte Wort nicht gesprochen in der Abbildung, in der digitalen Abbildung des Comics tatsächlich. Im Moment müssen wir auch mal ein wenig schauen, weil die ganzen Streaming-Dienste natürlich schon auch dafür sorgen, dass eine gewisse Umsonstkultur entsteht. Auch im Comic-Bereich ist es ja so. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist. Aber wie gesagt, letzten Endes glaube ich daran, dass der Comic sich auch als Buch weiterhin behaupten wird, neben dem digitalen Erlebnis.
Okay, also du hast ja auch nicht so viel Zeit. Insofern vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und vielleicht hast du ja noch irgendwas zu sagen. Vielleicht willst du noch irgendwas loswerden. Ansonsten schon mal vielen, vielen Dank für die Zeit.
Ich bin heute hier nach Berlin gekommen, um Helge und Hubertus, das Team hinter Alissik, zu treffen, um mit den beiden weitere Projekte zu besprechen. Und wir haben uns für ein sehr, sehr schönes, spannendes Projekt entschieden, was wir jetzt vorantreiben wollen. Leider muss ich sagen, dass das wahrscheinlich erst 2019 terminiert werden kann, wie wir heute besprochen haben. Das ist zwar noch eine ganze Zeit lang hin, aber im Hintergrund bleibt es sehr, sehr spannend, weil wir werden damit jetzt beginnen und ich freue mich sehr darauf, mit den beiden ein weiteres Projekt bei Carlsen anzugehen.
Mensch, das endet ja hier noch mit so einem richtigen Cliffhanger sozusagen. Dann ist es jetzt wohl raus. Es kommt was Neues dann bald. Es ist zwar noch nicht so unterschrieben, aber ihr habt es jetzt alle gehört. Also ihr seid unsere Zeugen. Dankeschön. Tschüss.